Wenn ihr mitgerechnet habt, wir sind in unserer Familie 20 Menschen, 4 Partnerschaften und jede Beziehungskiste in unserer Familie ist etwas anderes, ist etwas Wertvolles, ist für uns persönlich sehr wichtig. Wir leben mit unseren Kindern mit unseren Enkeln mit und wir beten sehr für die Partnerschaften unserer Kinder, weil das Leben bleibt spannend, das Leben ist noch nicht um. Und solange wir hier leben, kann vieles geschehen. Positives, aber auch Negatives. Und wir haben Enkel, die jetzt so langsam, wir haben das mit unseren Kindern durchgemacht, so diese Partnerfindung, dieses Single-Leben, diese Partnerfindung. Und jetzt fängt es bei den Enkeln an. Ganz neu spannend, sage ich euch, in der heutigen Zeit. Wenn man so junge Menschen dann begleitet und beobachtet, wie sie miteinander umgehen zwischen den Geschlechtern, wie sie sich finden. Jedes Paar, auch in unserer Familie, muss seine Partnerschaft selbst leben. Wir möchten helfen und beistehen, aber wir brauchen da als Eltern das richtige Maß an Hilfe und Zurückhaltung. Wann sollen wir reden? Wann sollen wir schweigen? Wann ist Nähe angesagt? Wann ist Abstand angesagt? Manchmal fällt uns ein kleiner Scherz ein. Ab und zu erzählen wir auch einen Scherz zwischendurch. Mahnendes Beispiel. Ein Mann und Frau gehen schlafen. Und der Frau ist es kalt. Und sie sagt zum Mann, Mann, früher, wenn mir kalt war, habe ich meine Mutter immer in den Arm genommen. Dann sagt der Mann, ja, aber wir können doch jetzt nicht um diese späte Stunde deine Mutter noch anrufen. Das geht doch nicht. Also es gibt auch Missverständnisse. Für uns ist heute Abend die Balance ungeheuer wichtig. Wir möchten uns in keine Partnerschaften einmischen, wir möchten auch nicht Dinge vorschreiben, wir möchten auch nicht problematisieren, kritisieren. Wir möchten Gemeinschaft, wir möchten Beziehungskisten fördern und stärken. Denn wir glauben, jede Partnerschaft ist es wert, gefördert und gestärkt zu werden. Verlässlichkeit ist uns in der Ehe und Familie sehr wichtig. Und Lore und die Kinder, meine Frau Lore und die Kinder, die sagen immer, wir tun, was wir sagen und sagen, was wir tun. Unser Thema heute ist Gottes Weg in Partnerschaft und Familie. Wir besprechen heute verschiedene Phasen. Es ist ein sehr spannender Abend. Wir reden über die Phase, wenn Partnerschaft beginnt, wenn sie sich entwickelt. Wenn man noch als Single lebt, und ich rede öfter mit Single-Männern hauptsächlich, Jungen und Älteren, und wenn einem plötzlich dann jemand aus dem anderen Geschlecht ins Auge sticht und man beginnt nachzudenken, wäre das vielleicht was? Könnte da vielleicht? Und ich finde das toll dann, wenn sie zu mir als alten Opa kommen und sagen, was denkst du darüber? Passiert mir manchmal und das ist immer sehr, sehr schön. Der Start in eine Beziehung ist meistens etwas Schönes. Das sind gute Gefühle, Wertschätzung, positive Spannung. Was beginnt in dieser Phase, hat eine sehr weitreichende Bedeutung. Aber wer denkt schon darüber nach, wenn er verliebt ist, wie weit die Bedeutung dessen, was man da erlebt, geht? Wir wollen das heute miteinander tun. Nicht in dem Sinn, wie man das früher getan hat, indem man immer gewarnt hat. Da ging so ein Vortrag sehr schnell. Da hat man einfach den Kindern oder den Jugendlichen gesagt, Kind, wenn dich die bösen Buben locken, dann stricke für den Vater Socken. Und das war die Aufklärung. So war das bei uns früher. Wir wollen heute noch weiterreden in diesem Deal, wollen noch mehr darüber sagen. Wir wollen das positiv anfangen, Mut machen, Möglichkeiten aufzeigen, wie man als Paar startet, wie man richtig in eine Beziehung startet, so dass es eine glückliche Beziehung wird.
Wenn wir jetzt schon in einer Partnerschaft oder in einer Familie leben, danke, dann ist das, was wir am Anfang der Partnerschaft, was da für uns wichtig gewesen ist, das bleibt in der Regel auch für uns als Paar und in der Ehe wichtig. Meistens stellt ein Paar irgendwann fest, manches haben wir von Anfang an richtig gemacht, aber anderes haben wir überhaupt nicht bedacht. Und hier möchten wir jedem Paar Mut machen, diese Gebiete anzugehen. Es ist nie zu spät. Und es lohnt sich, Gottes Wege gemeinsam zu entdecken.
Zuerst das Allerwichtigste ist, dass man für diese Sache betet. Sowohl als Jugendlicher als auch als Eltern, dass man immer wieder auch betet. Denn es ist eine ganz wichtige Entscheidung, diese Partnerwahl, diese Partnerfindung. Hat eine ganz große Bedeutung für das Leben und deshalb ist es gut, wenn man das sorgfältig im Gebet begleitet. Der erste Gedanke ist, was kann Gefühle auslösen? Ich lebe so munter als Single vor mich hin und plötzlich spüre ich in mir Empfindungen, Gefühle. Oh. Was kann alles Gefühle auslösen? Das ist möglich durch innere Bilder. Da begegnet mir ein Mensch, der hat Ähnlichkeiten vielleicht mit einem Vorbild von mir, mit einem Sonntagsschulonkel oder mit einem Verwandten. Und das macht mich aufmerksam auf den Menschen und kann dann Gefühle auslösen. Oder auch erotische Anziehung, da ist ein Augenaufschlag, eine Handbewegung, ein bestimmter Gang, eine Körperhaltung. Plötzlich guckt ein Mädchen einen Jungen an, und der Junge kann die ganze Nacht nicht schlafen, nur wegen einem Blick. Das kann unheimlich viel in uns in Bewegung bringen. Das kann Gefühle auslösen. Körperkontakt, da berührt man sich ganz zufällig, sitzt nebeneinander, rempelt sich an und es blitzt plötzlich. Es funkt. Und Gefühle sind ausgelöst. Oder intensive Aufmerksamkeit kann auch Gefühle auslösen. Jemand bemüht sich um mich, er redet mit mir, er hilft mir, er geht auf mich ein. Da würde ich an eurer Stelle auch vorsichtig sein, in der Seelsorge oder bei missionarischen Gesprächen. Auch solche Dinge können Gefühle auslösen. Manchmal will man das gar nicht oder es ist gar nicht gut. Gleichklang der Probleme, da hat man dieselben Schwierigkeiten, dieselben Ängste, dieselben Probleme und man fühlt sich verstanden. Und auch das kann Gefühle auslösen. Manche Menschen haben auch Angst, alleine zu bleiben. Und dann signalisiert jemand Interesse an mir. Auch das kann Gefühle auslösen. Oder praktische Erwartungen. Jemand ist tüchtig, Beruf, hat einen sozialen Aufstieg vor sich. In einer schwäbischen Zeitung stand einmal Folgendes. Ich, Bauer, 34 Jahre alt, suche auf diesem Weg dringend eine schaffige Frau mit Mähdrescher. Mähdrescher am besten John Deere mit automatischer Ballenbildung. Also über den Mähdrescher hatte er sehr klare Vorstellungen gehabt. Bei der Frau war er großzügiger. Also das war ein kleines Beispiel mit Augenzwinkern. Aber so werden Gefühle ausgelöst in uns. Man lebt, denkt an nichts und plötzlich fällt einem was auf, springt ins Auge und es entstehen Gefühle in mir. Es entwickeln sich Gefühle. Jetzt machen wir wieder einen Sprung.
Auch in der Ehe und im Familienleben bleibt das ein wichtiges Thema. Ja, was löst da Gefühle aus? Positive oder negative Gefühle? Worte können Gefühle auslösen. Gute Gefühle. Worte können aber auch verletzen. Ich liebe dich. Du bedeutest mir viel. Wertschätzende Worte, Lob. Da wird mir warm ums Herz. Also wenn das mein Partner zu mir sagt, dann wird es mir echt da warm ums Herz. Aber kritische Worte dagegen, und besonders wenn die in Gegenwart anderer gesagt werden, können sehr verletzen. Handlungen können auch Gefühle auslösen. Was freut, was nervt den anderen? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Frühstückstisch decke oder mal kurz mit den quengelnden Kindern nach draußen gehe, damit mein Partner durchatmen kann, damit kann ich Freude machen. Aber wenn ich jetzt ungefragt Dinge entscheide oder tue, die der andere gern anders gehabt hätte, dann kann das nerven. Ein Ehemann sagte mal, bevor ich überhaupt zum Nachdenken komme, da hat sie schon lange entschieden. Geschenke können auch Gefühle auslösen, je nach Prägung. Dem einen Partner bedeuten Geschenke viel, dem anderen weniger. Ein Partner liebt Überraschungen, der andere gar nicht. Aber ein unerwartetes Geschenk, zum Beispiel ein Wochenende allein ohne Kinder, das kann zum Beispiel jetzt auch sehr wertvoll sein.
Schenken wir unseren Kindern manchmal?
Ja, das so machen wir.
An die Großeltern. Kommt immer gut an.
Sie kriegen einen Gutschein für ein Oma-Opa-Enkel-Wochenende. Körperkontakt. Wann und wo ist dieser erwünscht und wann und wo nicht? Wenn ich traurig bin und Trost brauche, dann kann Körperkontakt sehr, sehr wichtig sein. Größeren Kindern ist es ja manchmal unangenehm, wenn die Mutter sie vor den anderen in den Arm nimmt. Aber ältere Menschen oder alleinstehende Menschen, die gar niemanden haben, die freuen sich, wenn sie mal in den Arm genommen werden. Auch in der Ehe ist körperliche Nähe sehr wichtig. Oft beginnen emotionale Probleme in der Ehe mit der Vernachlässigung körperlicher Nähe. Auch sexuelle Probleme haben darin oft ihren Ursprung und können durch körperliche Nähe auch besser werden. Aufmerksamkeit, lieber überraschend oder lieber geplant. Geplante Aufmerksamkeiten am Muttertag sind was Schönes, aber eine überraschende Aufmerksamkeit ist was anderes. Aber auch immer wiederkehrende Aufmerksamkeiten im Alltag, zum Beispiel jemand holt die Getränke aus dem Keller oder ich freue mich, wenn mein Mann dann, wenn ich heimkomme vom Einkaufen und nimmt mir die schweren Kisten ab, da freue ich mich. Oder wenn ich eine Tasse Tee hingestellt kriege. Aufmerksamkeiten können sehr wohltuend sein. Wenn mein Partner oder mein Sohn aufmerksam ist oder ein anderes Familienmitglied, dann merke ich, der andere, der nimmt mich wahr. Der sieht mich. Und das löst gute Gefühle aus. Verhalten bei Problemen. Ich kann da belehrend sein, indem ich sage, das lernst du ja eh nie. Das geht so oder so, aber du lernst es ja doch nicht. Oder ich kann solidarisch sein. Ja, es ist es passiert. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da wieder rauskommen. Oder ich bin verständnisvoll. Ja, wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das. Wenn mein Partner zu mir hält und mir hilft, dann tut mir das gut. Verhalten bei Ängsten. Verhalte ich mich prahlerisch, verständnislos und sage, du Angsthase und solche Dinge, das zieht mich herunter, den anderen zieht es herunter. Oder bin ich verständnisvoll und mutmachend? Und das kann dann helfen, Angstmachendes zu erklimmen. Für Kinder ist es ganz wichtig, wenn sie in der Angst Hilfestellung bekommen. Wenn ich Verständnis oder Hilfestellung bekomme in meiner Angst, dann hilft mir das auch, sicherer zu werden. Haben wir hohe Erwartungen in praktischen Dingen, an handwerkliche Fähigkeiten? Hat mein Partner diese? Vertraue ich meinem Partner, dass er das kann? Oder kritisiere ich das eben Reparierte? Gerade hat mein Partner jetzt vielleicht das Abflussrohr in der Küche, in der Spüle repariert. Und dann sage ich, na, meinst du, das hält? Sind wir eine Hilfe und Entlastung bei praktischen Dingen? Bringen wir zu Hause unsere Fähigkeiten ein? Sind wir bereit, Praktisches zu lernen? Vieles im Haushalt können wir lernen. Dietrich Bonhoeffer sagte, Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.
Wir springen heute etwas zwischen den Generationen hin und her. Jetzt haben wir etwas für die Ehepaare gehabt. Jetzt gehen wir zurück, was Gefühle auslöst. Wisst ihr das noch? Und jetzt reden wir über Entwicklungsstufen einer Beziehung. Also da sind in mir Gefühle ausgelöst worden. Ich fühle mich zu jemandem hingezogen durch innere Bilder, durch das, wie er geht, aussieht, durch einen Körperkontakt, durch Aufmerksamkeit, durch all diese Dinge. Das ist immer die Phase 1 in einer Beziehung. Das ist die Phase 1. Die zweite Phase ist die Phase zwischen Sehnsucht und Zweifel, möchte ich das mal nennen. Ist er es, ist sie es oder ist es nicht? Man denkt nach, man betet, man überlegt, man fragt Gott. Aber diese Phase zwischen Sehnsucht und Zweifel, die kann man nur immer mit einem Partner, mit einem Menschen durchleben. Ich kenne jemanden, der hat das mal mit zwei versucht, das geht immer schief. Zwei Beziehungen nebeneinander versucht aufzubauen. Das geht nur mit einem Partner. Wenn ich es mit mehreren versuche, bleibe ich immer auf Stufe 1. Ich bin erotisch angezogen, aber es geht nicht weiter. Die dritte Stufe ist dann Verbindlichkeit, wo man bewusst Ja zueinander sagt. Unsere Tochter kam mal auf mich zu und sagt, Papa, wie hast du das gemacht? Wie hast du deine Beziehung zur Mama festgemacht? Dann habe ich mir überlegt, was sage ich hier jetzt? Dann habe ich gesagt, ich denke, ich habe es so gemacht. Ich habe da einen Pflock eingehauen und sage jetzt, ich sage jetzt Ja zu deiner Mutter. Und dieses Ja nehme ich nicht mehr zurück. Ich haue da jetzt einfach einen Block ein. Punkt. Das ist jetzt meine Frau. Ja, so habe ich es gemacht. Ja, sagt sie, das ist gut, so mache ich es auch. So mache ich es auch. Das hat ihr dann gefallen. Wenn man dann untreu wird in einer Beziehung, entweder am Anfang, wenn eine Beziehung beginnt, oder auch später in der Ehe, dann kommt man wieder automatisch auf Stufe 2 zurück, zwischen Sehnsucht und Zweifel. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich gut? Und dann geht es nicht weiter in der Beziehung. Also es sind drei Schritte. Man fühlt sich zueinander hingezogen, man prüft es vor Gott, durch Nachdenken. Und das dritte ist dann die Verbindlichkeit. Und sobald ich untreu werde, geht meine Beziehung wieder zurück. Geht sie wieder eine Stufe zurück. Und in dieser Phase, wenn die Beziehung sich so entwickelt, ist es wichtig, dass man eine Balance hat zwischen Zuneigung, Liebe und Entscheidungsfreiheit. Wichtig ist ja, dass beide ein verbindliches, freiwilliges Ja finden. Unser Vorbild ist da Gott selbst, der uns nie zu einer Marionette macht, der uns zu nichts zwingt, sondern der ein freiwilliges Ja von uns möchte zu vielen Dingen. Deshalb ist es wichtig, dass man keinen körperlichen Druck ausübt in der Sexualität. Sollen wir probieren, ob wir zusammenpassen? Könnte ein Satz sein, oder beweis mir, dass du mich liebst, indem du mir alles gibst. Was soll ein Mädchen sagen, wenn ein junger Mann meint, ich habe dich lieb und ich möchte jetzt gern alles mit dir leben? Was soll sie sagen? Wir sprechen hier von vorne hier die Dinge nur pauschal an. Man kann mit uns noch sehr intensiver, viel intensiver auch im persönlichen Gespräch über solche Dinge reden. Ein Rat, den ich diesem Mädchen geben würde, wäre etwa, dass ich sage, für mich gehört das zur Ehe. Und ich freue mich sehr darauf, wenn du einmal mein Ehemann bist. Und mein Ziel ist es wirklich, meine Sexualität mit dir zu entfalten. Ich möchte das mit dir gemeinsam entwickeln. Kein körperlicher Druck. ist uns wichtig. Auch kein physischer Druck, psychischer Druck, danke, auch kein psychischer Druck. Dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn du mich verlässt, werde ich nie wieder glücklich sein. Oder gar, ich weiß nicht, was ich mir antue, wenn du mich wieder verlässt. Was kann man dann tun, wenn jemand so reagiert? Ich kann euch nur eins raten, geht mit diesem Mädchen oder mit diesem jungen Mann zum Seelsorger. Denn der braucht ganz dringend Seelsorge, wenn jemand so drauf ist, so krass drauf ist. Kein psychischer Druck, auch kein religiöser Druck. Ich habe gebetet und ich bin mir sicher, es ist Gottes Wille, dass wir beide zusammengehören. Da wäre eine mögliche Antwort, ja, ich werde auch beten, wenn Gott es mir dann auch sagt, dann okay. Dann okay. Aber wenn das dem anderen nicht genügt, geh zum Seelsorger mit ihm. Kein religiöser Druck. Es ist wichtig, dass wir eine Balance halten, gerade in dieser Phase, wo wir uns prüfen, versteht ihr? Zwischen Zuneigung und Entscheidenfreiheit. Solange wir noch kein verbindliches Ja zueinander haben, brauchen wir Entscheidungsfreiheit. Müssen wir einander die Freiheit lassen und die Zeit lassen, ein freiwilliges Ja zu uns zu finden. In unserer Gesellschaft wird Sexualität oft getrennt vom Kinderkriegen, von Ehe, von Beziehung. Wir sind der Überzeugung, wer Ehe und Sexualität trennt, schwächt seine Ehe. Wenn man das zusammenlebt, dann stärkt das eine Ehe. Ich denke, dass die Ehe dadurch sehr geschwächt wird in unserem Land, dass man sagt, diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Darum ist es wichtig, dass wir Beziehungen gerade in dieser Entwicklungsphase positiv gestalten. Ein zu frühes, intensives Praktizieren von Zärtlichkeit und Sex dämpft viele andere Elemente des Kennenlernens. Aber Vorsicht, es hat mal jemand gesagt, Sexualität ist die zweitstärkste Kraft im Leben eines Menschen, die zweitstärkste Kraft nach dem Heiligen Geist. Also es ist eine sehr gewaltige Kraft. Es ist eine sehr starke Kraft. Und man erlebt ganz oft, dass diese Kraft auch geistliche Vorsätze hinwegfegen kann. Da war vorher jemand, das ganz klar, wie er das machen will, wie er das leben möchte. Und plötzlich ist es nicht mehr klar. Plötzlich praktiziert er das ganz anders. Später dazu mehr, auch zu diesem Thema. Worauf sollten wir bei der Gestaltung unserer Beziehung achten? Ich finde es wichtig, dass man in dieser Phase, wo man also sich kennenlernt, wo man sich einander annähert, mit der Familie, mit der Gruppe, mit der Gemeinde lebt. Mitleben mit den anderen ist ein ganz wichtiger Schutz in dieser Phase für uns als Paar. Darum sollten wir uns nicht absondern, sondern wir sollten mit den anderen leben. Wenn ich zwei sehe, die dann nur noch sich selbst sehen, weiß ich schon, wie die Beziehung läuft. Das ist ganz klar. Das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Wie soll ich mich verhalten in der Phase, wenn ich als Paar alleine bin? Die Zimmertüre nie abschließen, nur angelehnt. Unsere Kinder haben dann oft das Wohnzimmer bekommen und wir haben uns verkrümelt. Setzt euch dahin, unterhaltet euch, genießt die Zeit miteinander. Wir verdünnisieren uns als Eltern. Das ist ganz wichtig, dass man da auch, wenn sie das nicht wollten, dann haben sie sich auf ihr Zimmer zurückgezogen, aber es war wichtig, wir haben mit unseren Kindern darüber geredet, nie abschließen, nur anlehnen. Das mache ich sogar als erwachsener Mann noch. Ich mache oft Seelsorge mit Frauen und dann sage ich immer, aber lass die Türe offen vom Zimmer. Ich lass es da nicht zu, dass die Türe zugemacht wird. Die Frau muss keine Angst haben vor mir und ich habe keine Angst vor der Frau. Aber ich möchte selbst den Anschein klären. Und manchmal kommen dann Geschwister und sagen, soll ich die Tür zumachen? Dann sage ich, lass es bitte auf, die ist ganz bewusst offen. Sexualität ist eine starke Kraft. Und da ist man auch als Seelsorger nicht gefeit. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, seid ihr vorsichtig. Ich weiß ganz genau, ich muss auch vorsichtig sein. Das betrifft mich genauso. Wichtig ist ein Gedankenaustausch, das Gespräch, miteinander reden, miteinander telefonieren. Unser Sohn hat mit seiner Frau vor der Hochzeit eine Fernbeziehung gelebt über Jahre und sie haben viel geschrieben, viel telefoniert, das viel praktiziert und wir fanden das schön, wir haben uns mitgefreut. Es ist auch gut, wenn man sich kennenlernt beim gemeinsamen Arbeiten, da lernt man Verlässlichkeit, Teamfähigkeit, Stressbewältigung. Unsere Töchter haben ihre Partner in der Jugendarbeit kennengelernt, das war gut so. Ich werde danach noch ein bisschen was dazu erzählen. Auch positiv ist gemeinsames Erleben von Freude und Leid, Spaß und Traurigkeit, Sieg und Niederlage, Verbindung schafft Vertrautheit, Beziehung wächst. Mein Rat wäre immer, fahrt nicht zusammen in Urlaub, fahrt miteinander in ein Zeltlager und macht dort Mitarbeiter. Denn dann erkennt ihr, wie ihr reagiert unter Stress und dann lernt ihr euch kennen. Im Urlaub nicht. Im Urlaub nicht. Da hat man immer das Sonntagsgesicht auf. Im Urlaub. Wenn man sich also wirklich kennenlernen will, muss man sich in Stresssituationen kennenlernen. Gebet ist immer wichtig, habe ich gesagt. Möchte ich jetzt vertiefen, das Gebet um den richtigen Partner. Psalm 25, Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Wir haben Jahre für unsere Kinder gebetet und Gott war sehr gnädig, hat viel Segen gestellt. Und unsere Kinder haben uns gesagt, dass sie das auch immer wieder getan haben. Das hat sie nicht vor Liebesleid bewahrt. Unsere Tochter hat mal gesagt, weißt du Papa, wenn man sich dann verliebt hat in so einen Jungen und bis man den dann, wenn es nichts wird, wieder aus dem Herzen gerissen hat, das dauert manchmal ganz schön lange, das ist manchmal ganz schön schwer. Gott hat sie nicht immer vor Liebesleid bewahrt, aber er hat sie in diesen Zeiten, in diesen Problemen bewahrt. Und das war wichtig, deshalb war es uns wichtig, dass wir beten für sie und dass wir einfach uns wünschen, dass sie ein zufriedenes, lebenslanges Eheleben anstreben.
Ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt meine Geschichte erzählen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich hatte mich jung für Jesus entschieden. Und was ich wusste durchs Bibellesen und was ich auch in den Jugendstunden, in die ich ging, gehört hatte, war, dass wir als Christen keine ungläubige Partner heiraten sollen. Das waren Bibelstellen wie 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oder 1. Korinther 7, Vers 16. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Ich ging in die Jugendgruppe der Baptistengemeinde bei unserem Ort und dort kreuzte eines Tages Matthias auf. Er kam aus der Welt. Matthias kam regelmäßig in unsere Gruppenstunde und ich habe mich in ihn verliebt. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war Matthias noch kein Christ, er hatte sich da noch nicht für Jesus entschieden. Und in mir begann ein Kampf. Ich war verliebt, aber ich wusste von Gottes Wort her, das geht gar nicht. Gar nicht geht das. Ich habe mich dann von Matthias ferngehalten und ich begann zu beten. Ich betete, dass Matthias doch den Weg zu Jesus finden möge. Und dass er sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Matthias wusste von alledem natürlich nichts. Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe ein ganzes Jahr lang gebetet. Und während dieser Zeit kam Matthias immer wieder in unsere Jugendstunden. Er war bei unseren Freizeiten und auch bei unseren Wanderungen immer mit dabei. Und Gott war gnädig, er hat meine Gebete erhört. Matthias hat sich für Jesus entschieden. Aber das ist ein Weg, den hätte ich meinen Töchtern nie geraten. Und ich bin so von Herzen dankbar, dass Gott so gnädig war mit uns und dass er auch unserer Ehe Gnade geschenkt hat.
Wir lesen 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als schwächerem Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Darüber wollen wir immer wieder reden. Uns ist es wichtig in der Partnerschaft, dass man miteinander betet. Dieses Gebet für und mit dem Partner ist uns mit den Jahren immer wichtiger geworden. Und wir wollten nicht warten, bis der andere soweit ist, sondern wir wollen das praktizieren. In der Seelsorge erlebt man das immer wieder, dass einer auf den anderen wartet in dieser Beziehung der Ehe. Und wir haben erkannt, dass das gemeinsame Gebet in vielen Ehen umkämpft ist. Es fällt vielen Ehepaaren schwer, gemeinsam zu beten, regelmäßig zusammen zu beten. Tischgebet und solche Dinge gehen schon, aber einfach das Gebet unter vier Augen und der Herr noch dabei, das fällt vielen schwer. Und da möchten wir Mut machen, weil das wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges ist für jede Ehe. Wir werden das morgen auch noch einmal sagen. Ja, was können wir tun, dass das wirklich geschieht? Einfach den anderen annehmen und feste Zeiten fürs Gebet vereinbaren und die auch einhalten. Und wenn es nicht geht, eventuell seelsorgliche Hilfe suchen. Wir haben jetzt die Zeit so, dass wir sagen, okay, nach den Nachrichten schalten wir den Fernseher ab und dann beten wir. Das hat sich bewährt. Eine Zeit lang haben wir auch im Bett gebetet, aber das war dann nicht so gut. Jetzt schalten wir nach den Nachrichten den Fernseher ab und beten dann miteinander. Und so braucht man immer eine gute Gewohnheit auch in diesen Bereichen als Paar, denn das hilft einem weiter.
Ja, von einem Ehepaar, das wir gut kennen, wissen wir, dass der Mann zu einem Seelsorger ging und zum Seelsorger sagte, mit meiner Frau kann ich überhaupt nicht beten. Sie ist geistlich auf einer total anderen Wellenlänge wie ich. Und in vielem versteht sie mich nicht. Als Ehepaar und Familie beteten sie natürlich so vor dem Essen und auch bei den Andachten mit den Kindern. Aber sie haben nie als Paar allein zusammen gebetet. Die Frau, die litt sehr darunter. Sie litt darunter, dass kein gemeinsames Gebet möglich war. Und sie wünschte sich das so sehr und hat es auch immer wieder dem Partner angedeutet. Und der Rat des Seelsorgers zu dem Mann war, es ist deine Frau, so wie du sie geheiratet hast. Bete mit ihr. Sie kann das und es ist deine Pflicht, mit ihr zu tun. Und dann eines Abends, als dann die Kinder im Bett waren, erzählte der Ehemann seiner Frau, dass er beim Seelsorger war und weshalb er da war. Und er sagte, dass er jetzt mit ihr regelmäßig beten möchte. Und die Frau, die war sehr, sehr glücklich. Und sie begannen dann einmal in der Woche einen Gebetsabend zu haben und jeden Abend, bevor sie ins Bett gingen, haben sie dann auch gebetet.
Wir haben gesagt, jetzt sind wir dabei, eine Beziehung zu entwickeln. Wir gehen wieder zurück. Wir haben jetzt ein bisschen über die Eheleute geredet und was die für die wichtig und gut ist. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wenn ich darüber nachdenke, wie beginne ich, wie starte ich eine Beziehung? Da kann ich mir Gedanken machen über bestimmte Dinge. Wir nennen das Prüfkriterien. Aber diese Kriterien bleiben auch in der Partnerschaft wichtig. Und wenn man es am Anfang vernachlässigt, muss man sie später aufarbeiten, sonst wird es schwierig. Der erste Bereich, über den man nachdenken sollte als junges Paar und auch als reifes Paar, ist die geistliche Einheit. Damit möchten wir bewusst beginnen, mit der geistlichen Einheit. Lore hat schon gesagt, 2. Korinther 6, Vers 14 hat schon gelesen, beide sollen nach der Schrift gläubig sein. Die Betonung liegt ja auf unbedingt. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, er ist ja interessiert oder ist ja interessiert und vielleicht glaubt sie irgendwo auch. Da wäre ich vorsichtig. Da würde ich nochmal nachdenken, nochmal drüber beten. Zu einem Seelsorger kam eine junge Frau und sie suchte Rat und gerade in der Beziehung mit einem ungläubigen Mann. Und dann sagt der Seelsorger, steig auf den Tisch. und jetzt ziehe ich mich rauf. Und dann hat er einen Drucker gemacht und die Frau war unten. Er sagt, siehst du, so leicht geht es, nach unten zu ziehen. Nach oben ziehen ist viel schwerer, viel, viel schwerer. In der Gemeinde gibt es öfter Seelsorgesituationen, wo Partner formal auch gläubig sind, nicht dagegen sind, aber ganz ohne geistiges Leben, ohne Initiative. Und das ist eine Not, denn man ist dann keine Jochgemeinschaft, keine Einheit. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich will sagen, ich verurteile solche Dinge, solche Beziehungen nicht. Ich habe viel Verständnis dafür und wir helfen gerne. Aber wir wollen auch im Vorfeld ein Stück weit Ratschläge weitergeben, Mahnungen weitergeben. Ein positives Beispiel. Ein Pastor hat unserem Schwiegersohn, dem Falk, folgenden Rat gegeben. Es ging um die Frage, wie finde ich eine Frau? Wie finde ich die richtige Frau für mich, hat er den Pastor gefragt. Und der Pastor hat gesagt, renn in der Nachfolge Jesu so schnell wie du kannst. Gib Vollgas in der Nachfolge. Und wenn du dann ein Mädchen siehst, das mit dir Schritt halten kann, die heiratest du dann. Und das hat er so gemacht. Er ist in der Nachfolge voll gerannt und sah, unsere Tochter kann mit ihm mithalten, kann mit ihm Schritt halten. Und sie sind ein Paar geworden und haben 4 Kinder und sind jetzt Missionare bei den Frontiers inzwischen. Aber das war ein sehr, sehr guter Rat, den der Pastor unserem Schwiegersohn gegeben hat. Gemeinsame Ziele sind auch wichtige Prüfkriterien. Wichtig ist, dass man darüber redet, wie man Christus nachfolgen will, wie man in der Gemeinde leben will, wie man das machen will, was man vorhat, welche Ziele man hat, dass man sich darüber austauscht. Ein Paar sprach in der Verlobungszeit darüber und sie sagte, sie möchte in die Mission gehen. Er war als Single schon in der Mission gewesen und sagte, er könnte sich dann das auch vorstellen. Aber nach der Hochzeit wollte er dann doch lieber in Deutschland bleiben und wollte dort lieber Pastor machen. Und sie war sehr, sehr enttäuscht über Jahre. Wie können wir solche Enttäuschungen vermeiden? Indem wir eindeutig darüber sprechen und sagen, welche Ziele habe ich, was ist mir wichtig und wo bin ich flexibel? Wo kann ich flexibel sein, aber welche Punkte sind mir wichtig in Bezug zum Beispiel Familie, Kinderzahl, Beruf, Gemeindeleben? Es ist gut, wenn man mal darüber spricht. Wie stellst du dir das vor? Was denkst du in diesem Bereich? Ich finde es gut, wenn man darüber spricht.
Ja, die Abstimmung geistlicher Ziele, die bleibt immer wichtig. Einfach, weil sich das Leben und die Familie verändern. Es gibt Situationen, in denen man geistliche Ziele neu justieren sollte. Das sind vielleicht berufliche Veränderungen oder die Kinder kommen, die Kinder gehen auch wieder. Es gibt gesundheitliche Veränderungen, es gibt Krankheiten, es gibt Entwicklungsschritte der Kinder, aber auch eigene persönliche Entwicklungsschritte.
Was auch wichtig ist, worüber man nachdenken kann, wenn man eine Beziehung aufbaut, ist die Frage, ja, können wir Pläne auch umsetzen? Können wir nur planen oder können wir gemeinsam auch Dinge umsetzen, bewegen, zusammenarbeiten? Verantwortung miteinander übernehmen. Ich habe eine Freizeit geleitet, ich war da ganz jung im Glauben noch und Lore war eine junge Frau und sie hat da gekocht für 10 Männer. Sie war das einzige Mädchen, warst du, gell? Und sie hat gekocht für 10 Männer auf der Freizeit. Und ich dachte, Mensch, was für ein Mädchen. Die schmeißt das hier ganz alleine. Den ganzen Laden. Und diese Einsatzfreudigkeit für Familie und Gemeinde war immer wertvoll in unserem Leben. Mit einer Frau, der alles zu viel ist, wäre das Leben, wie wir es führen, schwierig geworden. Einfach schwierig geworden. Unsere Töchter haben ihre Männer auf dem Sommerlagerfest kennengelernt und im Gemeindedienst kennengelernt und die haben gesagt, weißt du, Papa, wenn man dann so nach dem letzten Lagerfeuer stinkend morgens ungewaschen aus dem Zelt kriecht und sich dann noch hübsch findet, gegenseitig, dann kann das was werden. Und das ist auch so. Das ist auch so. Wenn man sich mal ganz so kennenlernt, wie man eben ist, gemeinsame Aufgaben miteinander löst, unter Druck und Stress auch mal sich kennenlernt und erlebt, wie man Dinge gemeinsam tun und angehen kann.
Ja, und in der Familie gibt es dann auch immer geistliche Dinge, die wir gemeinsam tun, indem wir gemeinsam beten, gemeinsam auch Bibel lesen, gemeinsam dienen, Kinder unterweisen, die Kinder fördern und auch erziehen, die Familie versorgen, unterstützen und führen oder anderen Menschen, denen wir zusammen helfen oder denen wir dienen. Ja, welche Eigenschaften helfen uns dabei? Die Liebe zum Herrn und seinem Wort ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und ein Herz, das bereit ist, dem Herrn zu dienen. Fleiß, Mut, Kreativität, geordnete Lebensführung, Teamfähigkeit, Unterordnung und Führungsfähigkeit sind alles Dinge, die dafür auch positiv sind.
Jetzt hatten wir die geistlichen Dinge, über die wir nachdenken können, wenn wir überlegen, ist diese Beziehung etwas für mich? Ist das gut, wenn wir eine Beziehung verfestigen, angehen? Jetzt kommen wir auf seelische Kriterien. Die Bibel sagt, dass aus zwei Persönlichkeiten eine Einheit wird, 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Die erste Verantwortung für die Einheit in einer Beziehung gibt Gott dem Adam, dem Mann zuerst. Er soll verlassen, er soll anhängen und er soll das Ziel haben, eine Einheit mit dieser Frau zu werden, zu sein und zu werden. Männer haben von Haus aus, von Natur aus, das Problem, dass sie oft denken, ich bekomme eine Frau zu meinem Leben dazu. Ich habe einen tollen Beruf, ich habe tolle Hobbys, ich habe tolle Freunde, aber was mir dazu noch fehlt, ist eine Frau. Und da packe ich jetzt zu all dem, wie ich lebe, eine Frau noch dazu und dann passt das. Aber dann hat man eine Frau und die hat auch eine Persönlichkeit. Die hat ihre Ausbildung, ihre Beziehung, ihre Vorlieben. Einmal hat ein Mann zu mir gesagt, ja, wenn ich mit einer Beziehung mit dir eingehe, dann verändert sich ja mein ganzes Leben. Ja, es verändert sich das ganze Leben. Wenn man eine Einheit werden will, dann wird sich das ganze Leben verändern. Und dazu muss man Ja sagen, als Mann zuerst Ja sagen. Denn als Mann hat man die Verantwortung für die Einheit. Wer die Leitung hat, und im biblischen Gemeinden gehen wir davon aus, dass der Mann die erste Verantwortung hat in der Ehe, der hat auch zuerst die Verantwortung, die Einheit zu suchen. Und er muss das eigene drangeben um des gemeinsamen Willen. Muss er lernen, das eigene dranzugeben. Unser Sohn, der war jung verheiratet. Und wir waren gewohnt, mit unserem Sohn verschiedene Dinge zu besprechen und wir hatten eine Frage an ihn und wir haben dann gewartet, was er antwortet und plötzlich sagt er, das muss ich zuerst mit meiner Frau besprechen. Hm? Echt? Kannst du nicht selbst antworten, war mein erster Gedanke. Mein zweiter war, toll, er hat es kapiert, er hat jetzt Einheit mit seiner Frau zu leben. Und er gibt uns Eltern nicht mehr die Antwort, bevor er mit seiner Frau geredet hat. Und das ist gut so. Das habe ich von ihm gelernt. Hat er gut gemacht. Es ist eine Einheit nach Leib, Seele und Geist in der Ehe. Gott hat diese Einheit geschaffen und er will, dass wir dort leben. Wisst ihr, die größten Probleme in der Eheseelsorge bestehen dort, wo diese Einheit, die Gott uns geben will, verweigert wird, nicht gelebt wird. Dass zum Beispiel einer sagt, ja, was geht mich das Glaubensleben meines Partners an? Oder was geht mich als Frau das Sexualleben meines Mannes an? Oder was geht mich das emotionale Leben meiner Frau an? Was geht mich das an? Und im Prinzip sind solche Sätze Verweigerung der Einheit. Und wenn man das nicht behebt, geht es schief, geht es garantiert schief. Wird das immer schwierig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Ja sagen zu dieser Einheit im Körperlichen, im Seelischen und im Geistlichen. Und dass wir sie auch leben. Wenn wo diese Einheit ignoriert und verweigert wird, dann geht es schief. Und darum ist der Wille zur Einheit so wichtig. Der Wille, eine Einheit zu werden. Und das heißt immer, mein Leben kann nicht so weiterlaufen, wie es vorher war. Wird nicht so weiterlaufen.
Zur Einheit, der ist im ganzen gemeinsamen Leben gefragt. Und in der Ehe, in der Seelsorge erleben wir immer wieder, dass einer der beiden Partner die Herkunftsfamilie nicht wirklich verlassen hat. Zum Beispiel ein Mann, der ging oft zu seiner Mutter essen, während seine Frau zu Hause gewartet hat. Und ich kenne Frau, oder auch bei Frauen erleben wir, dass sie öfters die Meinung ihrer Eltern vertreten. Einfach das Denken, was sie von zu Hause gewohnt sind. Das ist auch, die haben ihre Herkunftsfamilie auch nicht wirklich verlassen. Das Verlassen der Herkunftsfamilie ist für die Einheit enorm wichtig. Es gibt Situationen, in denen wir die Einheit leben und auch betonen müssen. Das kann notwendig sein bei schwierigen Kindern. Gerade wenn sie unsere Einheit attackieren oder bei schwierigen Schwiegereltern, die unsere Einheit sprengen möchten, gibt es ja auch. Oder bei schwierigen beruflichen Situationen, dort kann Einheit praktisch oft auch ganz verhindert werden, gerade wenn man räumlich lange Zeit getrennt ist.
Wir haben jetzt gedacht, wir gönnen euch eine kleine Pause. Ist das nett? Doch. Jetzt haben wir so 10 Minuten und dann machen wir weiter. Und am Schluss gibt es dann noch auch Zeit für Fragen. Ihr könnt im Plenum Fragen stellen, auch persönlich Fragen stellen. Aber jetzt machen wir erstmal, atmet durch, bringt euren Kreislauf wieder ein bisschen hoch. Und das hilft. Aber natürlich, ihr könnt auch am Stuhl weiterschlafen, wenn ihr möchtet. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also wir sind da recht großzügig in diesen Dingen. Also bis Viertel, oder? Bis im Viertel machen wir weiter, egal wer da sitzt, so in der Art. Bald geht's weiter. Gut. Wir haben also verschiedene Dinge, über die man nachdenken kann und überlegen kann, ob die Beziehung, die man miteinander ansteuert, wirklich zur Einheit fähig ist. Was auch wichtig ist bei der seelischen Einheit, ist Kommunikation, fruchtbare Kommunikation, Epheser 4, Vers 15, seid wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. Wichtig ist, dass wir gerne miteinander reden. Das ist eben das Problem, wenn man nur schmust am Anfang, wird später schwierig mit der Kommunikation. Ich habe ja schon erzählt, unser Sohn hatte eine Fernbeziehung und die haben viel geredet. Wir sahen dazu und damals, also die haben jeden Tag fast telefoniert und damals gab es noch keine Flatrate, da hat Telefonieren noch was gekostet. Und ich habe zu ihm gesagt, du, wenn du die heiratest, investiere ich das Geld gerne. Aber wenn du die Beziehung wieder sausen lässt, zahlst du alles zurück. Denn nur für Freizeitbeschäftigung gebe ich nicht so viel Geld aus, also da. Ja, aber er hat sie dann geheiratet und ich blieb dann auf den Kosten und so sitzen. Aber wir haben dadurch eine wunderbare Schwiegertochter gewonnen, für die wir sehr, sehr dankbar sind. Aber Kommunikation, die haben sich jeden Tag einen Brief geschrieben, telefoniert, immer wieder zwischendurch. Also das war wirklich schön, das zu sehen. Und alle 3 Wochen haben sie sich gesehen, mal oben in Berlin und mal unten bei uns. Wenn später in der Ehe und Familie Kommunikationsprobleme auftauchen, ist das für viele Paare schwer zu verstehen. Und Das haben wir auch erlebt als Paar, dass es am Anfang ganz schön schwierig ist, miteinander zu reden, auch über Konflikte miteinander zu reden. Wir werden morgen noch ein bisschen was dazu sagen. Jeder möchte ja vom anderen gut dastehen, jeder möchte liebenswert sein. Manchmal möchten wir auch besser sein wie der andere, klüger, lustiger, kreativer. Und in den ersten Jahrzehnten einer Partnerschaft ist es manchmal ganz schön schwierig, dass ein Paar mehr in Konkurrenz miteinander kommuniziert. Heute denken wir beide manchmal, wie unweise wir doch waren in der Zeit. Und je offener wir kommunizieren und je aufrichtiger, desto schöner ist es auch miteinander. Das hilft einfach, wenn man Verständnis hat, wenn man achtsam ist beim Kommunizieren, zurückhaltend bleibt. Morgen werden wir über Hürdenlauf Ehe reden. Da laden wir auch die jungen Leute dazu ein. Das ist ganz wichtig, da werden wir viel über Kommunikation sagen. Ein weiteres Prüfkriterium ist Verständnis für die Gefühle des anderen. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Menschen sind verschieden, vieles ist verschieden. Was wir als Glück empfinden, ist verschieden. Der eine findet Gemeinschaft als Glück und der andere, der hat lieber seinen Frieden, seine Ruhe. Der eine findet Zufriedenheit, wenn er den Moment genießen kann, der andere möchte lieber Ziele verfolgen, zielstrebig sein. Wir sind auch unterschiedlich traurig und leiden an unterschiedlichen Dingen. Der eine leidet vielleicht mehr an Einsamkeit, der andere an Disharmonie, manche an Armut oder auch an Misserfolgen. Verständnis beginnt immer genau dort, wo wir unterschiedlich fühlen, wo wir nicht dasselbe empfinden im Glücklichsein, in der Zufriedenheit, in der Traurigkeit, im Verletztsein. In solchen Situationen erkennen wir, wie viel Verständnis wir für den Partner oder die Partnerin haben. Und deshalb lohnt es sich in der Frühphase, gemeinsam darüber nachzudenken, in welchen Situationen empfinden wir ähnlich, in welchen Situationen sind wir unterschiedlich? Und wie fähig sind wir zu echtem Verständnis? Wie fähig sind wir zu echtem Verständnis füreinander? Zwei Verliebte kamen zu mir mit der Frage, wir lieben uns, aber wir sind so unterschiedlich. Ist das nun gut oder ist das nicht gut? Was sagt man da? Ist das nun gut für die Harmonie in der Ehe? Für die geistliche, seelische, körperliche Harmonie oder nicht gut? Ist es gut für die Kinder, ihre Erziehung, für das Familienleben oder ist es nicht gut? Ist es gut für die Einheit in der Ehe, in den Werten und Zielen oder ist es nicht gut? Ich glaube heute, Unterschiede sind von Gott meist als Bereicherung gedacht. Ich glaube, dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass er zwei Menschen zusammentut. Für die Kinder, für die Ehe, für die Familie. Und oft auch sehr unterschiedliche Menschen. Denn wir sind einander auch eine Bereicherung. Meine Frau ergänzt mich dort in Dingen, die ich selbst nicht tun kann. Und umgekehrt auch. Es ist aber sehr entscheidend bei diesen Unterschieden, ob ich das in Verständnis zum anderen lebe und dass ich dankbar bin, dass meine Frau in manchen Punkten anders ist als ich, zum Wohle unserer Kinder. Wisst ihr, ein Geheimnis, ich glaube, Gott stellt ein Paar immer auch schon im Blick auf die Kinder zusammen und sagt, die beiden, die könnten gut, sind zwar unterschiedlich, aber die könnten gut Kinder erziehen miteinander. Die könnten das gut. Und dass wir uns dann finden, hat manchmal mehr mit unseren Kindern zu tun, wie das, was wir so Verliebtheit nennen. Viel mehr. Gott hat da Pläne dahinter. Aber wichtig ist, dass ich dankbar bin, dass meine Partnerin mich ergänzt, denn das ist gut. Wenn ich denke, ich bin fast richtig in allem, dann ist das weniger gut. Ich glaube, dass eine Beziehung, dass eine Familie, dass eine Eheergänzung braucht. Und es ist wichtig, dass wir dankbar sind dafür, dass wir verschieden sind.
Verständnis haben für die Gefühle des anderen, das ist in der Partnerschaft und das bleibt auch im Familienleben immer wichtig. Wenn wir das jetzt zu Beginn unserer Beziehung unterschätzt haben, wie können wir dann im Verlauf unserer Ehe weiterkommen? Seid nicht selbstsüchtig, seid nicht egoistisch. Den Selbstsüchtigen interessieren nur seine eigenen Gefühle, seine eigenen Stimmungen und seine Launen. Hab keinen falschen egoistischen Ehrgeiz. Der Ehrgeizige findet nur seine eigenen Gedanken, nur seine Gefühle, seine Stimmungen toll. Sondern sei demütig, und das definiert Paulus so: achte den anderen höher als dich selbst. In unserem Umfeld, da kennen wir Paare, die haben Schwierigkeiten miteinander und deren Nöte, die haben sich über die Jahre hin immer mehr zugespitzt. Und wir beten immer wieder für sie. Wir beten, dass sie sich um mehr Verständnis füreinander bemühen. Aber sie tun es leider nicht und leiden beide sehr. Und darum ist es für jede Ehe so wichtig, dass wir diese Worte für uns bedenken. Achte den anderen höher wie dich selbst. Wo habe ich das getan und wo nicht? Wenn wir uns das immer wieder überlegen, dann werden wir es auch mit den Jahren umsetzen.
Eben in der Pause sagt ein junger Mann zu mir, das ist hochinteressant, was ihr da sagt. Dann sage ich, aber das Spannendste kommt noch. Oh, jetzt kommt das Spannendste. Die körperliche Einheit. Es ist wichtig, dass man mit jungen Menschen auch mal über den Hormonrausch redet. Dass man den Hormonrausch nicht unbedingt mit Liebe immer sofort verwechselt. Hormonrausch, der ist vom Schöpfer gegeben, einem Paar, damit sie ein Kind zeugen. Sie sollen alle guten Vorsätze zur Seite lassen, wegwerfen und ein Kind zeugen. So hat sich der Schöpfer das gedacht. Und nach 2 Jahren geht dieser Hormonrausch zurück, damit die beiden sich jetzt auch um das Kind kümmern, das sie gezeugt haben. Deshalb lassen sich die Filmstars auch immer nach 2 Jahren scheiden und wechseln den Partner. Weil da sind die Schmetterlinge plötzlich weg. Und es ist wichtig, dass man das seinen Kindern sagt, hey, damit hört die Liebe nicht auf. Martin Luther hat einmal gesagt, in Bezug auf den Hormonrausch, auch der hat ihn schon gekannt, der alte Luther. Nach 2 Jahren beginnt für den Gottlosen die Reue und für den Gottesfürchtigen die echte Liebe. Nach 2 Jahren beginnt für den Gottlosen die Reue und für den Gottesfürchtigen die echte Liebe. Weil egal wie oft man den Partner wechselt, der Hormonrausch, der geht irgendwann vorbei und dann muss man, ich möchte mal die Sexualität, könnte sagen, bewusst vom Kopf her, intelligent miteinander leben. Dann geht das nicht mehr immer automatisch, ganz von selbst. Das ist aber normal. Das ist ganz normal. Und das habe ich unseren Kindern mal immer wieder gesagt, auch unsere Tochter, als sie geheiratet haben, habe ich im Hormonrausch geredet. Da sagte sie, Papa, jetzt lass uns das doch erstmal genießen. Na ja, genießt das. Aber ich sage es euch nur, damit ihr nicht denkt, das mit der Liebe wäre jetzt am Ende, wenn es vorbei ist, beim Hormonrausch. Dass er das dann nicht meint. Ganz wichtiges Thema für junge Leute. Nicht jeder Hormonrausch ist gleich die große Liebe. Aber Hormonrausch ist ein gewaltiger Rausch, der vieles hinwegschwemmen kann. Und denkt immer an den Luther, wenn ihr daran denkt. Denkt an den Luther. Gottes Wort sagt, dass der Partner anziehend für uns sein soll. Wir sollen den Partner oder die Partnerin als angenehm und anziehend erleben. Hohes Lied, Kapitel 4, Vers 7. Schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Der Körper des anderen soll mir angenehm sein. Ich sollte ihn gern sehen, ich sollte ihn auch riechen können, ohne künstliche Veränderung, ohne plastische Chirurgie. Das Erscheinen des anderen sollte mir angenehm sein, ohne dass der andere sich verkleiden muss oder als eine ganz andere Persönlichkeit darstellen. Zum Beispiel, wenn es der andere nicht zu bunt liebt in seinen Klamotten, dann sollte ich ihm seine Dezentheit lassen und ihn nicht also als Paradiesvogel herumlaufen lassen. Oder wenn er es eher sportlich liebt, dann muss er sich nicht unbedingt edel anziehen oder umgekehrt. Man darf sich als Ehepaar veredeln, aber nicht verkleiden. Also meine Frau, da bin ich immer dankbar, wenn ich rausgehe und sie guckt nochmal so, ob alles an mir stimmt. Das brauchen wir Männer, weil wir latschen einfach raus im Spiegel vorbei und gucken kurz, oh, toll siehst du aus, und sind schon draußen und haben vieles übersehen. Und wenn eine Frau lange vorm Spiegel steht, dann sage ich immer, wenn ich so lange davor stehen würde, würde ich meine Fehler auch sehen. Ich gucke da lieber nicht rein. Das ist manchmal angenehmer. Aber das sind so die Unterschiede. Und da ist es interessant in der Partnerschaft, wenn man dann miteinander Kleider kauft. Das geht auf Dauer nur gut, wenn der andere sich akzeptiert fühlt, verstanden fühlt und vom Partner gut beraten. Und dann macht man das auch gerne, dann macht das Spaß. Wichtig beim Körperlichen ist es auch, dass man Veränderungen aneinander akzeptiert. Wir lesen Sprüche 20, Vers 29. Die Zier der jungen Männer ist ihre Kraft und der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Ich beginne langsam jetzt mich zu schmücken. Habt ihr das schon gesehen? Sie ist geschmückt und ich schmücke mich jetzt Jahr um Jahr ein bisschen mehr. Und ich freue mich schon drauf, weil das ist einfach doof, wenn man irgendwo schwimmt und irgendjemand ruft, junger Mann, tauch mal das da unten hoch. Und ich kann gar nicht mehr da runter tauchen, weil ich schon ein alter Mann bin. Macht man ganz schön komisch. Unser Körper verändert sich im Lauf der Partnerschaft. Und wichtig ist, dass wir immer etwas Schönes aneinander sehen. Seid vorsichtig, wenn jemand von ewiger Jugend träumt und wenn er das Altern nicht bejahen kann. Oder wenn jemand abfällig über einen älteren Körper redet und schaut, sag mal, wie der ausschaut. Und wenn jemand nur jugendliche Körper angenehm empfindet. Mit solchen Menschen ist eine Partnerschaft meistens mit Verfallsdatum wahrscheinlich. Zu mir kam in die Seelsorge mal eine Frau, sehr jugendlich zurechtgemacht. Sie war um einiges älter, als ich vom Aussehen her dachte. Und sie kam, weil ihr Partner sie verlassen hatte. Er hatte sich eine Jüngere genommen. Und die Bibel warnt uns vor Partnerschaften, deren Fundament nur das jugendliche Aussehen ist. Warnt uns sehr davor. Und darum sollten wir den Partner auch in der Veränderung immer als angenehm empfinden. Wir sollten uns auch angenehm gestalten durch Körperpflege, vorteilhafte Kleidung und durch einen sanften, stillen Geist, sagt Petrus zu den Frauen. Es ist schon wichtig, dass ich das Angenehme betone, aber wir verändern uns. Jeder von uns verändert sich. Und das ist auch gut so.
Ja, die gegenseitige Rücksichtnahme bei der körperlichen Einheit, dazu lesen wir 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Auch unser Körper gehört Gott, mit all seinen Möglichkeiten und mit all seinen Grenzen. Und darum dürfen wir eigentlich nie nachlässig und gleichgültig mit dem Körper sein, aber auch nicht so selbstverherrlichend nach dem Motto, mein Körper gehört mir. Es ist wichtig, dass wir die Möglichkeiten und die Grenzen unseres Körpers dankbar leben, bei uns selbst, aber auch bei unserem Partner. Beim Kennenlernen werden wir feststellen, dass wir möglicherweise unterschiedlich sportlich belastbar sind oder anfällig gegen Krankheiten oder solche Dinge. Zum Beispiel ist der eine Partner ein robuster Outdoor-Typ, der andere hat aber eine Heuschnupfen- oder Pollenallergie. Ein wichtiger Punkt hier ist, wie rücksichtsvoll gehen wir damit um? Ja, woran können wir Rücksicht erkennen? Gerade wenn ein Partner so ein Outdoor-Typ ist, können wir ihm seine Aktivität lassen. Aber im Gegenzug sollten wir etwas Gemeinsames auch suchen, wo wir gemeinsam tun können. Also wir kannten ein Ehepaar, da hatte die Frau eine Pollenallergie und der Mann war ein ein Radsportler, der auch Meisterschaften, solche Dinge gefahren ist. Und für ihn war halt das frische Luft und draußen sein so wichtig. Und die flogen dann immer einmal im Jahr, also im Frühjahr, wenn dann in Deutschland so die Pollen so richtig am Agieren waren, flogen sie dann immer in den Süden, wo das Ganze schon durch war. Und so haben sie einfach dann versucht, wenigstens 2 Wochen im Frühjahr auch gemeinsam den Frühling zu genießen. Ja, im Laufe der Partnerschaft und im Familienleben kann sich ja manches auch ändern. Die Belastbarkeit, der Gesundheitszustand, das alles kann sich verändern. Und mit zunehmendem Alter wird es dann auch immer wichtiger werden. Der eine treibt Sport, der andere nicht. Was ist jetzt wichtig? Der eine ist krank, der andere nicht. Was ist jetzt wichtig? Das sind Fragen, die gegenseitige Rücksichtnahme immer wieder erfordern. Jetzt möchten wir zu dem Thema kommen, was die Bibel über Sexualität lehrt. Und dazu jetzt ein kleiner Scherz. Die Anja muss einen Aufsatz schreiben über die Herkunft ihrer Familie. Sie geht zu ihrer Mutter. Mama, wo komme ich her? Dich hat der Storch gebracht, sagt die Mutter. Anja stutzt, geht zur Oma. Oma, wo komme ich her? Dich hat der Storch gebracht. Oma, wo komme ich her? Frag erst deine Mama. Die habe ich schon gefragt. Ja, und was hat die Mama gesagt? Ja, mich hätte der Storch gebracht. Ja, dann wird das schon stimmen, sagt die Oma. Ja, und die Mama und dich? Hat euch auch der Storch gebracht? Ja, sagt die Oma. Und später stand im Schulaufsatz, in unserer Familie gab es seit 3 Generationen keine natürliche Geburt mehr.
Die Bibel lehrt über Sexualität, zur Sexualität außerhalb der Ehe, 1. Korinther 6, Vers 18. Fliehe die Unzucht, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Porneia ist sexuelle Unzucht vor und neben der Ehe. Es ist ein Überbegriff für Ehebruch, Prostitution, unehelichen Sexualverkehr. Vor der Ehe bedeutet das, wenn zwei nicht in Bedrängnis geraten möchten, ich habe ja vom Hormonsturm geredet, dann müssen sie besonders darauf achten, wie sie mit dem Austausch körperlicher Nähe und Zärtlichkeit umgehen. Normalerweise kann ein Mann, ein junger Mann, nicht lange zärtlich sein mit einer Frau, ohne unter Druck zu geraten. Das ist von der Natur her so gedacht und vom Schöpfer her. Mann hat eine starke Sexualität, die Frau hat einen starken Kinderwunsch und so gibt es Kinder. So ist das eingerichtet. Wenn Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch, dann sagt er nicht nur was, da hat er auch was dran gedreht. Da hat er was dafür getan. Also wenn ein Mann lange zärtlich ist mit einer Frau, gerät er unter Druck. Deshalb soll der Mann auf Sex verzichten, muss sie auf Zärtlichkeit verzichten. Nur dann ist es fair. Nur dann ist es fair. Und es ist ein wichtiger Punkt, denkt der Mann darüber nach. Wenn man Sexualität dosieren will oder darauf hinleben, auf den Punkt, wo man verheiratet ist, dann muss die Zärtlichkeit auch entsprechend gelebt werden. Sonst packt man das nicht. Wie gesagt, in der Seelsorge habe ich ein offenes Ohr für alle Menschen, wo das nicht geklappt hat. Und ich habe vollstes Verständnis, Sexualität ist eine ganz starke Kraft. Und ich verurteile niemand, der da schwach wurde. Aber ich möchte einfach mal solche Gedanken hin. Vielleicht ist es beim einen oder anderen wichtig, dass er das jetzt hört und jetzt beachtet. Christliche Sexualerziehung ist heute wichtig für Gläubige. Der säkulare Unterricht in der Schule trennt Sexualität von Gottes Schöpfungsordnung, von verbindlichen Beziehungen, von Ehe, von Elternschaft. Und gläubige Eltern müssen ihren Kindern Gottes gute Gebote lieb und wertvoll machen, um sie vor Sünde zu bewahren um sie auf eine glückliche Ehe vorzubereiten. Und das tut man am besten auch durch Vorbild. Wisst ihr, wenn man Teenager hat in der Familie, ist es ganz wichtig, ob die Eltern noch ein glückliches Liebespaar sind. Wenn wir als Eltern mit 40, 50 noch ein glückliches Liebespaar sind, sind wir tolle Vorbilder. Auch wir Großeltern versuchen noch unseren Enkeln klarzumachen, dass wir ein glückliches Liebespaar sind. Und wir machen das oft so, dass ich komme aus Ungarn, ich biete dann einem Kind, einem Enkel einen Kuss an und frage es aber, ob es ihn haben will. Ich küsse die Enkel nicht einfach, ich frage immer höflich. Und oft sagen sie dann nein. Und dann sage ich, hast du was dagegen, wenn ich den Kuss der Oma gebe? Sag, nö. Dann frage ich die Oma, möchtest du den Kuss haben? Sie sagt ja. Und dann gebe ich der Oma den Kuss. Und alle lachen. Auch unsere Eltern, auch unsere Enkel sollen wissen, dass wir ein Paar sind. Denn das soll ihnen Mut machen, dass es sich lohnt, für eine glückliche Ehe zu arbeiten. Für eine lebenslange, glückliche, in allen Bereichen, Lebensbereichen, auch im körperlichen, daran zu glauben und daran festzuhalten und daran zu arbeiten. Und da müssen wir unseren Kindern heute viel Mut machen. Denn die Welt lehrt sie da etwas ganz anderes. Und wir haben auch ein Thema, wo es um Sexualerziehung geht, von jungen Menschen. Das ist heute ein ganz wichtiges Thema, weil in der Schule und überall ganz andere Dinge gesagt und gelehrt werden. Stellen wir ein paar Bücher vor zu dem Bereich. Die Sache ist ja die, meine Eltern haben mit mir nicht über Sex geredet. Ich habe das eigentlich zu Hause nicht gelernt. Wir haben das vielleicht alle zu Hause nicht gelernt. Und wie macht man das dann? Und da helfen uns Bücher. Dass man Bücher liest mit seinen Kindern, dass man dann hinterher darüber redet. Und deshalb möchte ich jetzt einige Bücher vorstellen. Bücher, die eine mögliche Hilfe sind, um mit Kindern, wir haben ja vorpubertierende Kinder hier, wir haben spätpubertierende hier, also alle möglichen. Und da wollen wir jetzt Bücher vorstellen. Wir Power Girls, das schlaue Mädchenbuch von Regula Lehmann und Pascal Gläser. Ein Aufklärungsbuch für Mädchen, kein Gender-Gaga, kein Barbie-Kult, dafür jede Menge wichtige Fragen und Antworten mit fröhlichem Ernst. Ganzheitliche Aufklärung, damit aus tollen Mädchen echt starke und beziehungsfähige Frauen werden. Also ein Aufklärungsbuch für Mädchen. Rakete startklar, wie aus Jungs echte Kerle werden. Ein Aufklärungsbuch für Jungs. Jungen müssen in einer komplexen und stark sexualisierten Welt sich zurechtfinden. Jungs sollten Bescheid wissen über sich selbst und über das, was bei Mädchen in der Pubertät abgeht. Und die Vorpubertät ist nach Erkenntnis der Hirnforschung der ideale Zeitpunkt, um mit Kindern über solche wichtige Themen zu reden. Das Buch ist sehr humorvoll und altersgerecht. Also ein Buch für die Vorpubertät oder auch Anfang der Pubertät. Das sollte ein junger Mensch sich unterhalten können mit seinen Eltern. Wir haben in der Sexualerziehung angefangen, in welchem Alter? 5, 6? So? Ja. Das erste Aufklärungsbuch haben wir mit unseren Kindern angeschaut. Da kamen sie gerade zur Schule.
Für uns war es ein Anliegen, dass sie von uns diese Sachen aus erster Hand erfahren und nicht irgendwie in der Schule. Also deswegen haben wir, bevor sie in die Schule kamen, das so gemacht.
Ja. Zweites Buch, typisch Jungen, typisch Mädchen. Was du darüber wissen musst, von Dirk Baasen, von den Brüdern herausgegeben, für Jugendliche geschrieben, die Unterschiede der Geschlechter werden da erklärt. Ein sehr fein und weise geschriebenes Kapitel über Selbstbefriedigung, empfehle ich sehr zu lesen, ist auch ein Thema, über das wir dann sprechen, aber das, worauf wir dann heute Abend nicht eingehen. Und was für die Entwicklung einer stabilen christlichen Partnerschaft wichtig ist, also das, was wir hier so ein bisschen besprechen. Auch das kann man in diesem Buch noch einmal nachlesen. Ein weiteres Buch jetzt für die Spätpubertierer, also für die Älteren, Ungeküsst und doch kein Frosch. Also das ist ein Buch für Singles von Joshua Harris, das ist ein Klassiker. Das gab es zu unserer Zeit schon, das haben also schon eure Eltern, Großeltern noch nicht, aber unsere Eltern vielleicht schon gelesen. Und aber ein sehr gutes Buch, warum sich warten lohnt, wie man mit der Situation umgeht, dass man älter wird, 20 wird und immer noch keinen Freund oder keine Freundin hat. Ungeküsst und doch kein Frosch. Oder Liebe kann warten von Elisabeth Elliot, CLV. Die CLV-Bücher kann man alle als PDF herunterladen, muss man nicht kaufen. Kannst du also auf der Website vom CLV, gibt es die alle zum Herunterladen. Geschichten, wie Männer und Frauen sich gegenseitig finden. Manche folgen dabei Gott, dem besten Führer, andere aber nicht. Also auch eine Empfehlung für junge Menschen, die ihnen hilft, sich zu orientieren. Und ein Buch für Teenager und Jugendliche und alle, die Teenager und Jugendliche lieb haben. Also es hilft auch mal als Erwachsenes ein Buch zu lesen, bevor man es dem Kind weitergibt und dann mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen zu sprechen darüber. Zur Sexualität in der Ehe, da lesen wir 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5. Also jetzt gehen wir wieder in die weitere Generation. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er schuldig ist, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Also hier geht es um Geschlechtsverkehr. Hier geht es um den Geschlechtsverkehr in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und die Bibel sagt, die Sexualität in der Ehe ist nicht nur erlaubt, sondern sie ist geboten. Im Normalfall, wenn beide gesund sind, geboten. Gott möchte, dass beide lange damit glücklich sind, ganz lange. Meine Körperlichkeit als Mann, als Frau ist Gottes Geschenk und Gott schenkt das meiner Frau und die Körperlichkeit meiner Frau schenkt er mir. Aber es ist ein Geschenk der Freude für den anderen. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Vers geistlich verstehen. Dort steht kein Recht für den Mann und keine Pflicht für die Frau. Das hat man das früher gelesen manchmal. Aber hier steht es ja. Frau, du musst. Darum geht es nicht. Sondern Gott hat uns ein Geschenk gemacht miteinander. Und Sexualität ist eine sehr starke Macht. Sie kann Ehen stärken, aber auch zerstören. Auf fast jeder Freizeit unterhalte ich mich auch mit Männern über Sexualität. Über ihre Probleme damit. Und wir kommen immer wieder auf den Schluss, das wichtigste Sexualorgan für einen Menschen sind nicht unsere Geschlechtsteile. Das wichtigste Sexualorgan für uns Menschen ist der Kopf. Im Kopf wird entweder Lust verhindert oder wird Lust entfacht. Wir müssen lernen, als Ehepaar das für die Ehe einzusetzen. Sexualität dann zu verhindern im Kopf. Jesus sagt ja, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, das beginnt im Kopf. Ein Mann, der fremd geht, hat sich rote Ampeln schon lange überfahren im Kopf. Oder auch im richtigen Moment die Sexualität zu entfachen im Kopf. Wenn es dran ist mit der Frau. Das ist das, was wir Männer oder auch wir Frauen lernen dürfen. Wir dürfen Sexualität auch nicht missbrauchen zur Demütigung, zum Machtkampf. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, weißt du, ich habe mich bekehrt, meine Frau mochte das gar nicht und die hat 2 Jahre lang nicht mit mir geschlafen. Sie wollte in Kirche machen. Aber er hat es durchgehalten und sie fanden wieder zueinander. Es ist also Machtkampf entsteht da auch oft auf diesem Gebiet. Und das möchte Gott nicht. Er möchte nicht, dass wir das zur Sünde verwenden, sondern er hat es uns gegeben, dass wir Kinder bekommen, damit wir Familie werden und dass wir uns freuen am Geschenk dem anderen. Und diese geistige Sicht adelt die Sexualität in unserer Ehe. Nicht ich muss, sondern Gott hat mir etwas gegeben, was meinem Partner oder meiner Partnerin viel, viel Freude machen kann. Und dazu soll ich es ihm schenken.
Ja, die sexuelle Entwicklung von Mann und Frau, die ist abgestimmt auf den Erhalt der menschlichen Art. Also Gott hat uns so erschaffen, so wie wir sind. Und wir sehen jetzt hier die Kurve vom männlichen Geschlechtstrieb und der weibliche Geschlechtstrieb und über die Lebensjahre hinweg. Und wir sehen, dass praktisch, das beginnt schon im Alter so von 10 bis 12 Jahren und steigt bei den Jungs stark an und bei den Mädchen nicht so stark. Und das ist auch die Zeit, die Jugendzeit ist die Zeit der größten Unterschiede. Beim Mann ist der Geschlechtstrieb stärker ausgeprägt, bei der Frau nicht so stark. Und das führt dann oft auch zu Missverständnissen zwischen Jungs und Mädchen. Junge Frauen, Teenies, die unterschätzen oft den Sexualtrieb der Männer. Optische Reize, Zärtlichkeit, die führen bei ihnen zu Druck, zu hohem Druck. Und ein Mädchen, das die Jungs respektiert, das beachtet dies. Jungs, junge Männer, die unterschätzen oft ihren eigenen Sexualtrieb. Optische Reize, Zärtlichkeit entfachen bei ihnen Hunger nach mehr. Ein Junge, der Mädchen respektiert, der beachtet das. Gott möchte nicht, dass wir mit dem anderen Geschlecht spielen, sondern dass wir das andere Geschlecht so achten lernen, so wie er sie und ihn geschaffen hat. Und dass wir uns auch, er hat uns ganz bewusst so unterschiedlich geschaffen, Matthias hat es ja schon gesagt, um uns Familie und eine glückliche Partnerschaft zu schenken. Und dazu ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns einander mit Achtung begegnen. Ja, die Jugendzeit, die Zeit als junge Erwachsene, oft auch die Anfangszeit der Ehe, ist oft die Zeit der größten Spannungen, gerade weil die Geschlechtstriebe, Sexualtriebe so unterschiedlich sind bei Mann und Frau. Und das führt dann bei Paaren häufig auch dazu, dass der Mann unzufrieden ist und die Frau sich überfordert fühlt. Der starke Geschlechtstrieb des Mannes in dieser Zeit gepaart mit dem Kinderwunsch der Frau, das hat Matthias auch schon gesagt, der sorgt dann dafür, dass es Nachwuchs gibt. Ja, und die Zeit, die ist dann oft nicht einfach. Die Frauen müssen sehen, dass der Mann manchmal unter Druck ist und die Männer, dass es bei den Frauen nicht so ist. Und hier gilt es einfach, dass wir lernen, auch als Paar Rücksicht aufeinander nehmen. Was wir jetzt auch beobachtet haben im Laufe unseres Lebens, dass viele Männer sich einfach damit arrangieren und denken, das bleibt alles so. Und dann beginnt eine Veränderung. So zwischen 30 und 40 sehen wir, dass der männliche Geschlechtstrieb abnimmt und bei der Frau ansteigt. Das ist bei der Frau, die hat dann einen verstärkten Kinderwunsch. Das ist die Zeit vor dem Klimakterium, vor den Wechseljahren, ist hormonell bedingt. Aber beim Mann lässt gerade in dieser Zeit der Geschlechtstrieb nach. Und er war das ja gar nicht gewohnt, er bemerkt nicht, dass seine Frau auf einmal Wünsche entwickelt hat. Wir haben auch beobachtet, dass Frauen in dieser Lebensphase plötzlich unzufrieden wurden. Wir kennen etliche Frauen, die haben so mit Anfang 40 ihre Männer verlassen und sind dann eine andere Beziehung eingegangen. Und in allen Fällen, die wir da erlebt haben, waren die Ehemänner, die waren überrascht, die waren geschockt. Denn sie haben nicht bemerkt, dass ihre Frau auf einmal Wünsche entwickelt hat. Ja, und wenn wir älter werden, dann dient die Sexualität nicht mehr der Fortpflanzung, sondern der Beziehung. Und es ist die Zeit der Freude und Harmonie.
Partnerschaft und Familie nach Gottes Ordnung, das ist so unser letztes großes Thema. Zwei Liebende könnten einander fragen, wie wollen wir es mit Gottes Ordnungen halten? Wollen wir unser Leben so leben, wie Gott es uns sagt, auch als Familie? Wie verstehe ich das als Mann? Wie verstehst du das als Frau? Wollen wir über diese Dinge miteinander sprechen? Was wollen wir im Konfliktfall tun, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind? Wessen Wort gilt dann? Sind wichtige Sätze und ich möchte dazu sagen, Christus ist der Herr, das Haupt der Familie, ihm gehören wir. Sein Opfer am Kreuz ermöglicht uns eine geistliche Gemeinschaft, Leitung, Vorbild und das ist wichtig für unsere Ehe. damit die Ehe kein Egoismusverein, sondern eine Liebesbeziehung wird, eine Liebesgemeinschaft. Der Mann ist das Haupt der Frau, der Kinder. Ehe ist nicht zur Bequemlichkeit des Mannes eingerichtet. Das Gegenteil, weil der Mann zur Bequemlichkeit neigt, macht Gott ihm Beine und sagt, du bist verantwortlich. Der Mann will nicht unbedingt die Verantwortung oft in diesem Bereich. Er geht lieber Skat spielen oder Kegeln oder irgendetwas anderes und lässt die Frau alleine erziehen. Unser Theologielehrer Heinz Weber, Brake, also ich war auch in Brake auf der Bibelschule, hat zu uns gesagt im Unterricht, Männer, wenn in eurer Familie was schiefläuft, braucht ihr gar nicht mit eurer Frau zu diskutieren, wer Schuld hat. Braucht ihr nicht zu diskutieren, das seid immer ihr. Immer ihr, denn ihr seid verantwortlich. Wir waren geschockt zuerst, aber wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist das so eine Erleichterung im Leben. Wisst ihr, ich muss dann gar nicht mehr mit ihr ausfechten, wer jetzt Schuld hat, sondern kann gleich darüber nachdenken, wie wir das jetzt lösen, was wir damit machen. Das spart ungeheuer Zeit und Energie in mancher Hinsicht. Manchmal will ich sogar zu schnell lösen. Meine Frau sagt, du willst immer alles gleich lösen. Ich löse eben Probleme gerne. Ja, dabei willst du es mir nur schildern manchmal. Da muss ich auch dazu lernen. Ja. Für mich war das also eine wichtige Lektion von meinem Theologielehrer. Und ich habe mir die sehr hinter die Ohren geschrieben.
Ja, ein jüdisches Sprichwort sagt, die Frau wurde aus der Seite des Mannes erschaffen, nicht aus seinem Haupt, damit sie nicht über ihn regieren kann. Auch nicht aus seinen Füßen, damit sie nicht auf ihm herumtrampeln kann, sondern aus seiner Seite zur Gehilfin. Und ich weiß, es ist kein einfaches Thema für uns Frauen in der heutigen Zeit. Probleme mit dieser Einteilung nach Gottes Ordnungen haben wir Frauen ja durch unsere Prägung, durch unsere Erziehung. Wir erleben ja die Gleichberechtigung ja schon vom Kindergarten an, der Schule und ganz besonders auch durch die Medien. Wir haben auch Probleme durch unsere Gedanken, dass wir jetzt, haben wir Gedanken dann vielleicht, dass wir uns vielleicht unterdrückt fühlen, dass wir unterdrückt werden könnten oder dass wir uns nicht selber entfalten könnten. Also ich denke, wenn ich jetzt eine Beziehung zu Jesus habe, wenn ich Jesus vertraue, wenn ich ihm nachfolge und wenn ich Jesus auch vertraue, dass er das gut mit mir meint, also ich denke, dann werde ich mich auch meinem Mann unterordnen. Wenn ich Jesus gehorsam sein möchte, dann beinhaltet das für mich auch Gehorsam in diesem Punkt. Einfach mich an Gottes Ordnungen zu halten. Aber dann sind da ja auch meine Gefühle. Zum Beispiel, mein Mann trifft eine Entscheidung, die hätte ich gern anders gehabt. Und meine Gefühle, die machen mir es dann schon schwer, mich jetzt so an die Ordnungen Gottes, ja, unter diese Ordnung Gottes zu stellen. Aber ich habe immer gelernt und mir hilft es auch, wenn ich das dann einfach meinem Herrn bringe. Wenn ich einfach zu Jesus gehe und ihm sage, du weißt, ich wollte es anders. Aber bitte hilf mir jetzt, dass ich mich meinem Mann nicht in den Weg stelle. Und ich habe hier schon so oft erlebt, wie Gott mir da auch geholfen hat. Ich möchte, eine junge Frau hat mir mal erzählt, also sie waren immer Leiter auf diesem Sommerlager und sie waren immer als Ehepaar zusammen und in dem einen Jahr konnte sie nicht mit, weil hat sie ein Baby gehabt und sie blieb dann mit den drei kleinen Kindern zu Hause und der Mann, der ging alleine auf das Sommerlager. Ja, sie war zu Hause und dann wurde sie krank. Es war nicht schlimm, sagt sie, es war eigentlich nur eine Erkältung. Der Mann hat angerufen, gefragt, wie es ihr geht und dann hat sie ihm natürlich erzählt, dass sie krank ist. Und dann hat er gefragt, ja, soll ich dann heimkommen? Oder schaffst du das allein? In ihrem Herzen hat sie sich schon insgeheim hat sie sich schon gewünscht, dass er nach Hause kommt. Aber als er dann so gefragt hat, dann hat sie gesagt, das musst du wissen. Sie hat ihm die Entscheidung überlassen. Und was tat der Mann? Er blieb im Sommerlager. Und sie war so enttäuscht. Sie war so enttäuscht, sagt sie. Sie war sogar richtig zornig auf ihren Mann. Sie hat ihm die Entscheidung überlassen und er hat sich anders entschieden. Und dann kam der Tag, an dem ihr Mann nach Hause kommen sollte. Und sie wusste und sie spürte es so in ihrem Innern, dass ihre Gefühle ihm gegenüber nicht in Ordnung waren. Und sie hatte ihm die Entscheidung überlassen und er hat sich anders entschieden, als sie es wollte. Und dann hat sie gebetet, Herr, bitte hilf mir doch, dass ich mich einfach jetzt meinem Mann wirklich froh begegnen kann. Eigentlich freute sie sich ja auch, dass er wieder nach Hause kam. Dass ich ihm begegnen kann, ohne diese negativen Gefühle. Und als dann die Tür aufging, sie hat gesagt, ich habe da gerade gebetet und dann ging die Tür auf und ich hatte so eine Freude und so ein Glück in mir und habe ihn so angestrahlt. Und dann hat er gesagt, du, was ist mit dir los? Da sagt sie, oh, ich bin vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, Gottes Ordnung sieht vor, dass der Mann das Haupt der Frau ist und der Familie und die Frau die Gehilfin des Mannes und die zweite Autorität der Kinder. Und sie sieht auch vor Kinder, die den Eltern gehorchen. Und gerade in der Kindererziehung ist es so wichtig, dass wir uns an diese Ordnungen Gottes halten. Denn als Eltern haben wir entweder eine gemeinsame Autorität oder wir haben keine.
Das ist eigentlich Gottes Ziel mit dieser Familienordnung, dass es nicht zu Machtkämpfen kommt in der Familie oder dass Machtkämpfe auch gut beigelegt werden, denn die Kinder leiden sehr, wenn also Machtkämpfe entstehen. Die Partner leiden auch, die Kinder leiden auch. Ist natürlich wichtig, da gilt uns Männern, möchte ich nochmal wiederholen, wir lassen unser Leben für die Einheit. Und die Frau, der Frau wird gesagt, sie soll sich dann unterordnen. So hat jeder etwas, woran er arbeiten kann und was er tun kann. Jetzt möchte ich noch ein Buch vorstellen, Partnerschaft unter Gottes Führung, zusammengestellt von Walter Nietzsche. Walter Nietzsche leitet ein christliches Partnervermittlung, wo viele Singles sich hinwenden, um die Partner suchen. Und er hat da ein Buch herausgegeben, einen umfangreichen Ratgeber, wo kompetente Autoren auf wichtige Fragen eingehen. Wie kann ich Gottes Führung bei der Partnerwahl erleben? Wie erfahre ich Gottes Willen bei der Partnerwahl? Kann es sein, dass ich zum Single-Dasein berufen bin? Wer passt zu wem? Wie kann ich wissen, ob es wirklich Liebe ist, was ich empfinde? Welche Stufen beim Kennenlernen soll man beachten? Wie gehe ich mit Verliebtheitsgefühlen um? Welche Voraussetzungen sind wichtig, damit Beziehung gelingt? Diese Bücher sind dazu gedacht, dass man das, was wir hier als Referat gebracht haben, noch einmal vertieft, so ein Buch in der Hand haben. Da kann man das viel ausführlicher noch einmal und gründlicher und ruhiger nachdenken, nachstudieren, nachlesen. Der allerletzte Gedanke ist, was uns wichtig ist, wenn es um Partnerschaft und Ehe geht, ist, dass Gott uns dabei segnen will. 1. Mose 5, Vers 2. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er schuf. Wer Gottes Wege kennt, weiß um den Segen, den er uns geben will durch unsere Beziehungskisten. Für Mann und Frau, für die Ehe, für die Kinder, für die Familie. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass es darum geht, dass Gott uns segnet in diesen Bereichen. Und es ist wichtig, dass wir ja, diesen Segen dann auch annehmen, dass ich weiß, ich bin als Mann gesegnet von Gott, um ein Mann zu sein. Als Eheleute sind wir gesegnet, als Partner sind wir gesegnet, als Väter sind wir gesegnet, als Mütter, als Tanten, Onkels, Omas, Opas. Dieser Segen in der Familie, der geht ja ganz, ganz weit. Und vieles in der Ehe klappt auch gut. Heute wird Ehe oft als etwas sehr Schwieriges dargestellt, als etwas Negatives dargestellt. Aber dankbar zurückblickend auf Gottes Segen, das ist wichtig und das lohnt sich für uns. Jeder Segen, den wir miteinander erlebt haben, ist Teil unserer Beziehung, unseres Lebens und das verbindet uns. Diese Jahrzehnte, die wir erlebt haben miteinander, die verbinden uns. Und jeder Segen, den unser Herz festhält, der wirkt wie ein Klebstoff für unsere Partnerschaft. Weißt du noch, wie es damals war? Manchmal guckt man ein Fotoalbum an und staunt, was alles in einem Jahr nur war, an guten Dingen in der Familie und in der Ehe. Und jeder Segen, an den wir uns erinnern, der hilft uns auch und schenkt uns Kraft, wenn es dann Probleme gibt. Wir haben jetzt ein Problem, aber wir haben doch auch schon so viel Segen erlebt. Das hilft uns dann in solchen Situationen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an den Segen erinnern. Vor einigen Jahren stürzte Lorel, hatte einen Beckenbruch und da haben wir etwas erlebt, das sah zunächst gar nicht als Segen aus. Ein vierfacher Beckenbruch, das ist keine einfache Geschichte. Sie musste 6 Wochen liegen, ich durfte sie pflegen, habe richtig so als Pfleger arbeiten dürfen. Aber das war ein Segen im Nachhinein. Wir haben uns als Partner erlebt und wir durften erleben, wie unsere Partnerschaft daran wachsen durfte und wie wir dankbar sind füreinander. Und ich habe hinterher zu meiner Frau gesagt, jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr, mit dir alt zu werden. Ich denke, das können wir. Ich denke, wir kriegen das hin. Diese 6 Wochen, die haben mir da viel Mut gemacht. Viel Mut gemacht in Bezug auf die Zukunft als Paar. Und so ist es immer wieder ein wichtiger Punkt, dass wir ja an den Segen uns erinnern, den Gott uns gibt. Und auch, dass ihr als junge Menschen glaubt, Gott will euch segnen als Ehepaar, als junges Paar, als Eltern, als reifes Paar. Gott will euch segnen. Gott will uns nichts vorenthalten. Lasst euch das von der Welt nicht einreden. Er will uns nichts vorbehalten. Er will, dass wir ein Leben lang glücklich sind in diesen Dingen. Und das ist auf dem Wegen, den die Welt uns heute zeigt, nicht erreichbar. Ist eigentlich kaum machbar. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gottes Wege gehen in diesen Bereichen. Gut, dann möchte ich noch beten und dann also Amen sagen und beten. Wer aufstehen möchte, darf auch aufstehen. Ihr sitzt schon lange, gell? Herr, wir möchten dir danken für deine Ratschläge, für deine Wege in die Partnerschaft und die Ehe, dass du dir wünschst, dass wir ein glückliches Familienleben und Eheleben führen, dass wir es unter deiner Obhut führen, dass wir uns an dir und an deinen Maßstäben orientieren und dass wir an deinen Segen glauben, dass wir darauf vertrauen, dass daraus Segen werden soll für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere ganze Sippe, für unsere Gemeinde. Herr, wir möchten dir danken von Herzen dafür, dass du Familie gestiftet hast, dass du Partnerschaft gestiftet hast, und dass du ja damit etwas Gutes uns getan hast. Etwas, was uns Freude machen soll, was uns erfüllen soll, was uns aber auch fordert in unserer Entwicklung, in unserem Leben, was uns auch reifen lässt, was uns auch wachsen lässt. Herr, ich möchte dir danken für deine Führung. Ich möchte dir danken für diesen Abend, für deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden begleitest, der jetzt nach Hause geht, und Herr, ich freue mich auf morgen. Hab Dank dafür.